bin ja auch viel historisch unterwegs gewesen. Geschichte ist nicht gesetzmäßig, sondern die Zukunft ist immer offen. Es kann alles immer noch ganz anders kommen als geplant, gedacht oder befürchtet. Das ist ein Ansatzpunkt für mich, dann aber eben auch die Erinnerung an Hoffnung. Bringt die Erinnerung an das eigene Leben, an wie man Krisen bewältigt hat, selbst oder auch die Generationen vor uns. Ich denke da an meine Eltern als Kriegsgeneration. Wie haben die ihr Leben gestaltet und sind durch Konflikte und Krisen wieder gekommen? Das macht Mut. Es ist also möglich, so etwas zu bewältigen.
Herzlich willkommen zu Himmelklar, eurem katholischen Podcast mit mir als Host Hilde Regeniter und mit Gerhard Feige, dem Bischof von Magdeburg in Sachsen-Anhalt, wo die Bürgerinnen und Bürger am 6. September einen neuen Landtag wählen. Ganz Deutschland wird auf diese Wahl schauen, denn in den Umfragen liegt die AfD seit längerem schon mit Abstand vorn und könnte tatsächlich zum ersten Mal überhaupt die Regierung eines Bundeslandes übernehmen. Und das, obwohl der Verfassungsschutz den AfD-Landesverband als gesichert rechtsextrem einstuft. Bischof Feige warnt schon lange vor der AfD, ihrer demokratie- und kirchenfeindlichen Haltung. Warum genau und was er dem entgegensetzt? Unter anderem das wollen wir im Gespräch mit ihm klären. Bischof Feige, vielen Dank, dass Sie bei Himmelklar mitmachen.
Gerne.
Wachet und betet, das ist Ihr Wahlspruch als Bischof. Passt der vielleicht besonders gut in diesem Moment? Heißt es gerade jetzt besonders wachsam sein, wo die AfD wirklich zum ersten Mal mit realistischer Chance nach der Macht greift, hier in Magdeburg, in Sachsen-Anhalt, in Ihrem Bundesland?
Selbstverständlich passt er in diese Zeit, aber ich hatte ihn ursprünglich anders gemeint. Ich habe ihn nicht so verstanden, der Feind lauert überall, sondern eher: Wo sind Gottes Spuren heute in unserer Zeit zu entdecken? Gewissermaßen, wie Thomas Halik es auch sagt, der Auferstandene ist uns nach Galiläa vorausgegangen, also an einen ganz anderen Ort. Und wo können wir heute Christus begegnen? Wo und in wem? Das ist so das Ursprüngliche. Aber dann eben auch für die Nöte der Zeit sensibel zu sein, für alle, die leiden, die am Rande stehen. Und da passt es genau in diese kritische Situation hinein, zu schauen, welcher Weg muss gegangen werden, wo muss Widerstand geleistet werden und wo begleitet uns Christus auf diesem Weg auch.
Kritische Situation, die Umfragen, die aktuellen, die sehen die AfD wirklich weiter im Höhenflug, die Union deutlich dahinter, die SPD schrappt gar von oben an der 5%-Hürde. Das sind ja für Verteidiger der bisherigen demokratischen Ordnung wirklich besorgniserregende Zahlen. Wie erleben Sie die Stimmung?
Die Stimmung ist gemischt. Also ich erlebe viel Sorge, ich erlebe auch inzwischen Angst, ich erlebe aber auch die Bereitschaft, weiter sich für die Demokratie einzusetzen, nicht nachzulassen. Und ich höre, ich war noch nicht dabei, von den Bürgerdialogen, die die AfD an verschiedenen Orten veranstaltet, was das für ein Jubel, eine Begeisterung auslöst. Und dort eben Rufe durch den Saal schallen: Sieg, Mund, Sieg, Mund. Und das deutet ja auch bestimmte Dinge an.
Um die 40%, also so viele Menschen spielen mindestens mit dem Gedanken, der AfD ihre Stimme zu geben, oder sie werden es am Ende vielleicht wirklich tun. Was zeigt das über den Zustand der Gesellschaft in Ihrem Bundesland?
Es ist eine längere Entwicklung und ich möchte es mal an bestimmten Buchtiteln deutlich machen. Das eine Buch ist von Ilko Sascha Kowalczuk, Freiheitsschock. Das heißt, das ist eine Erfahrung, die die Bevölkerung hier gemacht hat. Man hat sich nach besseren Lebensbedingungen gesehnt und dann kam die Freiheit der pluralistischen Gesellschaft. Und damit kommen manche offensichtlich nicht so zurecht, dass sie selber also da gefordert sind. Das andere Buch von Steffen Mau, Ungleich vereint. Also die Erfahrung, der Osten passt sich nicht in allem dem Westen an und kann das gar nicht, ist gar nicht in der Lage. Die Möglichkeiten sind nicht da. Und das schafft also auch so eine bestimmte Stimmung. Und zuletzt, im Sommer habe ich das gelesen, das Buch von Jana Hensel, Es war einmal ein Land, der Osten verabschiedet sich von der Demokratie. Und das ist so ein bisschen die bittere Erfahrung, die ich nicht erwartet hätte, dass für manche Menschen offensichtlich die Demokratie nicht mehr ein erstrebenswertes Ziel ist, sondern nur ein System, auf das sie ihre Hoffnung gesetzt haben, aber ihre Wünsche sind nicht erfüllt worden. Und jetzt können sie sich durchaus auch ein anderes System vorstellen.
Sie haben es gesagt, das ist nicht von heute auf morgen so gekommen, sondern war eine lange Entwicklung. Und Sie gehören zu denen, die von Anfang an gesagt haben, die AfD, die geht gar nicht. Wie ist das jetzt für Sie zu sehen? Wir konnten das bisher nicht wirklich aufhalten und im Moment sieht es ehrlich gesagt auch nicht so aus, als könnte das noch gelingen.
Ja, es ist für mich schon enttäuschend. Bin auch ein Stück entsetzt über diese Entwicklung, aber ich bin nicht entmutigt. Wir leben in einem Rechtsstaat, in einer großen Demokratie. Sachsen-Anhalt ist keine Insel in dieser Bundesrepublik. Und von daher hoffe ich schon noch, dass die Entwicklungen insgesamt also auch doch zukunftsträchtig sind.
In den vergangenen Monaten, da konnte man ja wirklich den Eindruck haben, wir starren immer so auf die AfD wie das Kaninchen auf die Schlange und in der Zeit steigen und steigen die Werte weiter. Manche sagen auch, diese ständigen Umfragen und ständigen Meinungsbilder vor solchen Wahlen, die sind echt nicht ohne, weil die verstärken auch solche Trends. Ist da in Ihren Augen was dran?
Ja, ohne weiteres. Also mich nerven diese Umfragen und auch die Stimmungsbarometer. Und da geht es ja weithin um Befindlichkeiten. Also Argumente kommen da kaum zum Zuge. Und was Sie eben auch schon andeuteten, solche Umfragen und Stimmungsbarometer geben nicht nur etwas wieder, sondern sie beeinflussen auch und verstärken vielleicht auch noch bestimmte Trends und Entwicklungen. Und das behagt mir nicht. Da gehöre ich vielleicht auch einer älteren Generation an, die darauf nicht so großen Wert legt.
Da könnte man natürlich frustriert sein und sagen, bringt eh alles nichts. Jetzt sind Sie natürlich Bischof und das liegt sicher nicht in Ihrem Amtsverständnis. Aber Sie haben tatsächlich gerade auch in den letzten Monaten immer wieder engagierte Interviews gegeben, ganz unterschiedlichen Medien, bundesweit und lokal, weltlich und kirchlich. Sie hoffen also schon, dass Sie mit Ihren Worten dann noch was bewirken können.
Ja, und zwar erlebe ich es ja, die Resonanz ist da. Sowohl innerkirchlich als auch in der großen Öffentlichkeit. Und es bewirkt nicht nur etwas unter Christen und Christinnen. Ich bekomme also viel Zuspruch, Dank für klare Worte und erlebe auch, dass Christen, also Mitglieder unserer Gemeinden, das in ihrem Umfeld auch weitergeben. Und auch aus der Öffentlichkeit heraus gibt es Reaktionen, die zeigen, wir sind hier vernetzt. Und Kirche spielt da schon mit einer entscheidenden Rolle mit den anderen Partnern in der Gesellschaft.
Wenn Sie über die AfD sprechen und die Gefahr, die Sie in ihr sehen, dann sprechen Sie durchaus Klartext. So haben Sie beim ökumenischen Jahresempfang der Kirchen in Magdeburg im Juni zum Beispiel beklagt, dass die AfD versuche, die Kirche verbal niederzuknüppeln. Haben Sie da mal ein Beispiel?
Ja, man müsste die Pressemitteilung der Landtagsfraktion der AfD lesen, die weitgehend wohl von Hans-Thomas Tillschneider zu verantworten sind. Und die sprechen ganz massive und deutliche Worte. Interessant, ich habe es neulich erst bemerkt, als die Bischofskonferenz den Text Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar verabschiedete, am selben Tag oder einen Tag danach kam schon prompt die Reaktion, und da wird uns ganz einfach das Christsein abgesprochen, wir seien vom Satan besessen und in dieser Weise werden wir lächerlich gemacht und das ist also, das würde ich als verbal niederknüppeln bezeichnen. Es gibt auch eine Rede von, ich glaube vor 2 Jahren im Landtag, wo Hans-Thomas Tillschneider mich persönlich angegriffen hat, mit Namen, und wo man die AfD dann als Drachentöter im Weltkampf zwischen Tod und Leben bezeichnet hat. Und am Ende ging die Rede aus mit Gott ist mit uns, Gott ist mit der AfD. Das ist also schon unglaublich.
Auf Til Schneider kommen wir noch zu sprechen. Ich bleibe noch mal bei dem Jahresempfang. Da haben Sie nämlich auch noch gesagt, ich hoffe, dass das nicht unser letzter derartiger Empfang unter freiheitlich-pluralistischen Bedingungen gewesen ist. Das klingt ja jetzt ein bisschen düster.
Ja, wir halten bisher ein konstruktives Verhältnis zwischen Staat und Kirche. Trennung, aber eben Kooperation in vielen Fragen. Wir haben also das Format gehabt des ökumenischen Kontaktgespräches oder des ökumenischen Kabinettsgespräches. Das heißt, beide Vertreter beider Kirchen mit meistens dem Ministerpräsidenten und den anderen Ministern und konnten über die Probleme offen und ehrlich miteinander reden, auch in der Zeit dazwischen. Und da kann ich mir noch nicht vorstellen, wie das sein könnte, mit einer Alleinregierung eventuell der AfD.
Die AfD in Sachsen-Anhalt, die hat sowohl ein Regierungs- und nicht Wahlprogramm, als auch ein 100-Tage-Sofortprogramm vorgestellt, für alle nachzulesen auf ihrer Homepage. Darin ist zum Beispiel von den Kirchensteuerkirchen die Rede. Warum ist das so despektierlich und was steckt da an Unterstellung drin?
Also erstmal würde ich sagen, ein mögliches Regierungsprogramm. Noch kommt das nicht zum Tragen. Was steckt hinter dem Begriff Kirchensteuerkirchen? Da will man offensichtlich den Eindruck erwecken, dass das etwas Anrüchiges ist, Kirchensteuern einzuziehen. Man schildert ja nicht die ganzen Zusammenhänge, sondern verweist darauf, dass eben der Staat die Kirchensteuern einzieht. Aber dafür wird er eben auch vergütet. Der Staat gewinnt eigentlich dabei. Es ist nur eine Dienstleistung. Aber das Entscheidende ist, man will unterscheiden zwischen den großen Kirchen und den Freikirchen bzw. den orthodoxen Kirchen. Und man versucht, einen Keil zwischen die Kirchen zu treiben und meint, dass man in Freikirchen und Orthodoxen vielleicht größere Sympathisanten findet. Schaut dann nach Amerika, wo tatsächlich solche Entwicklungen sind. Aber das Erfreuliche ist, die Freikirchen, orthodoxe Kirchen, haben sich entsprechend erklärt, sie lassen dieses Spiel nicht mit sich machen.
Die AfD hatte zunächst angekündigt, im Fall eines Wahlsiegs den Kirchen die sogenannten Staatsleistungen zu streichen. Dann haben sie wohl das Streichen auf Kürzen ein bisschen abgemildert. Jetzt muss man kurz dazu sagen, dass diese Staatsleistungen vor mehr als 200 Jahren als Entschädigung für kirchlichen Besitz vereinbart worden sind und dass über eben diese Staatsleistungen ohnehin schon lange und auch kontrovers diskutiert wird. Was würde das denn konkret für Sie hier im Bistum Magdeburg bedeuten, wenn die AfD da tatsächlich Gelder wegnehmen würde, wenn sie es könnte?
Also zunächst einmal sind diese Leistungen hier im Osten nach 1989-90 durch Staatskirchenverträge auch neu geregelt und berechnet worden. Und es ist tatsächlich so, dass innerhalb Deutschlands wir im Osten, die evangelische Seite auch, die höchsten Staatsleistungs-pro-Kopf-Beträge bekommen. Und bei uns würde das konkret etwa 20% des Haushaltes ausmachen.
Außerdem schießt die AfD bei ihrem Lieblingsthema Asyl- und Migrationspolitik im Programm scharf gegen die Kirchen. Kirchenasyl in Sachsen-Anhalt unterbinden, Kirchen finanziell zur Rechenschaft ziehen, heißt es da. Wie lesen und hören Sie denn diesen weiteren Affront gegen kirchliches Engagement?
Ja, das ist ein starkes Thema, was die AfD immer wieder vorbringt und wo sie offensichtlich Sympathisanten zu gewinnen versucht, was aber auch nicht so ganz klar ist. Also Wahlsprüche sind jetzt abschieben ab Minute 1, keine Illegalen im Land, holt euch euer Land zurück, das Land retten. Und den Kirchen wird gewissermaßen unterschoben, sie würden eine Asyl- und Klimaindustrie betreiben. Das heißt, wir würden Profit gewinnen und darum seien wir interessiert an Flüchtlingen und Asylanten. Das ist eine bösartige Unterstellung. Wir sind da zugange, wo eben Hilfe notwendig ist. Und bei der Kirchenasylfrage würde ich sagen, dass das stärker bei der evangelischen Kirche verankert ist. Bei uns in der Vergangenheit auch einzelne Fälle auftauchten und wahrgenommen worden sind, aber kaum. Und zuständig sind die jeweiligen Gemeinden, die dann also die Verantwortung tragen, die sich die Betreffenden auch kennen. Es wird nicht zentral vermittelt. Und außerdem ist das ja zwischen Staat und Kirche irgendwo ausgehandelt und besprochen. Unsere katholischen Büros leiten dann die entsprechenden Fälle auch immer weiter an die Innenministerien, sodass da also eigentlich nichts Illegales erfolgt.
Aber am Umgang mit Fremden, mit Geflüchteten, mit Migranten, mit Asyl- und Schutzsuchenden, da zeigt sich natürlich mit am deutlichsten, dass die Positionen der AfD wirklich diametral denen der beiden großen Kirchen entgegenstehen. Stichwort Remigration.
Ja, das ist für mich das Erstaunliche. Vor 2 Jahren tauchte ja dieser Begriff im Zusammenhang mit dem Potsdamer Treffen auf. Da gab es einen großen Aufschrei in Deutschland, Massendemonstrationen. Aber inzwischen ist dieser Begriff offensichtlich salonfähig geworden. Er erscheint also auch auf Plakaten oder auf Fahnen. Über ihn wird gesprochen. Das ist ganz selbstverständlich. Das ist ein Hauptthema der AfD. Aber sie behandelt das sehr, sehr diffus. Also mal ein Beispiel. Wenn man dann einem AfD-Sympathisanten sagt, das könnte aber auch ihren syrischen Arzt betreffen, dann sagt er, nein, keinesfalls, damit sind andere gemeint. Also das ist ein sehr diffuses Thema eigentlich, wer wird dann davon betroffen und wer nicht. Und das lässt man also relativ offen.
Ist ja auch ganz interessant, wenn man bedenkt, dass der Migrantenanteil in Sachsen-Anhalt deutlich niedriger liegt als im Bundesschnitt. Ich habe es nachgeguckt, 11,2% im Vergleich zu 30,4%. Da könnte man ja denken, Mensch, das betrifft euch doch eigentlich gar nicht so sehr.
Ja, aber da in der Agitation und Propaganda ist es so, dass man dann sagt, ja, aber woanders ist das so. Und das könnte hier auch kommen. Und bevor das hier kommt, wollen wir also einschneidende Maßnahmen jetzt durchführen. Und es ist auch, würde ich mal so sagen, im Osten eine größere Sensibilität und Angespanntheit bei negativen Entwicklungen. Man hat also Angst, dass ähnlich erschütternde und verlustreiche Erfahrungen wie nach 1989 wiederkommen könnten. Und das bisschen, was man sich jetzt vielleicht erworben hat, dann also auch in Gefahr gerät. Also ist eine Angst vor der Angst, würde ich sagen. Denn ansonsten kann man davon ausgehen, von Umfragen auch her, jetzt setze ich mal auf Umfragen, dass viele Bürger in Sachsen-Anhalt sich eigentlich wohlfühlen und es ihnen gut geht, aber sie in das allgemeine Jammern mit einstimmen. Also es gibt den schönen Spruch, der kam schon nach, was heißt schöner Spruch, das kam schon nach der Wende mal auf, mir geht's gut, uns geht's schlecht. Und bei auch AfD-Wählern stehen die SUVs vor den Gartenzäunen und der Zweitwagen ist bei manchen auch da. Es betrifft also auch die mittlere Schicht.
Die katholische Kirche als größte Religionsgemeinschaft, die trägt tatsächlich ja als Global Player auch schon in ihrer DNA das Internationale, das über die Grenzen gucken und Grenzen gehen. In Sachsen-Anhalt gibt es gerade noch 3% Katholiken heute. Sehen Sie da vielleicht auch einen Zusammenhang zwischen potenzieller Fremdenfeindlichkeit und fehlender katholischer Weltkirchenmentalität?
Also ich würde das nicht unbedingt so sehen. Beispiel: Die evangelische Kirche ist ja eine Landeskirche, keine Weltkirche, und die teilt genauso unsere Position. Das ist eher so, würde ich sagen, die Erfahrung auch zu DDR-Zeiten war das Ausländerthema eigentlich ein, wenn dann organisiertes. Und die Ausländer, die man geholt hat in die DDR für Arbeiten und anderes oder aus Solidarität, die wurden nicht offen in die Gesellschaft gelassen. Also von daher ist das eine neuere Entwicklung hier im Gebiet gewesen, dass mehr Ausländer kommen und ja, aber auch die Ressentiments und die Befürchtungen da also offensichtlich größer sind.
Sie haben schon die gemeinsame Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz vor über 2 Jahren erwähnt. Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar. Das haben Sie wirklich über alle Lager hinweg, von liberal bis konservativ, ganz klar so formuliert. Trotzdem versuchen ja auch gerade Rechtsextreme, das Christentum für sich zu vereinnahmen. Welche Erfahrungen haben Sie da hier gemacht in Sachsen-Anhalt?
Ja, das ist das Kuriose eben. Wir haben hier, kann man sagen, 85% der Bevölkerung, die also keiner Kirche angehören, die konfessionsfrei sind, auch nicht unbedingt einer anderen Religion angehören oder, wie wir manchmal auch sagen, gottlos glücklich sind. Und wie will da eine Partei mit dem Christlichen eigentlich werben? Das ist also schon etwas sehr Sonderbares. Und es könnte sein, dass sie vielleicht auch so die Abwehr oder die Kritik an den Kirchen beleben will, dadurch bei einem Großteil der Bevölkerung, da gibt es also sicher auch aus DDR-Zeiten noch Vorbehalte gegen den Kirchen und die ganze Missbrauchsproblematik hat auch mit dazu beigetragen. Das wäre so das eine, und zum anderen in einem Strategiepapier der AfD war auch klar, dass sie möglichst konservative Christen gewinnen wollen. Und das geht vielleicht, indem sie also uns diffamieren. Also man bezeichnet uns, das kann ich schriftlich nachweisen, als Komplizen der Altparteiendiktatur oder als Komplizen der Queer-Transgender-Regenbogen-Ideologie. Und das ist ja so ein Thema, was also auch dann bei rechtskonservativen Christen durchaus fruchten kann.
Was setzen Sie dem entgegen?
Wir versuchen ganz einfach, unsere christliche Position zu erläutern, deutlich zu machen. Und da wird dann eben auch schon sichtbar, dass sie nicht dem entspricht, was die AfD unter Christsein versteht.
Von den 6 katholischen Bischöfen, die für Ostdeutschland zuständig sind, da sind Sie neben Bischof Ipold einer von gerade mal 2, die selbst Ostdeutsche sind. Spielt das in der aktuellen Debatte, gerade jetzt auch im Hinblick auf die Verteidigung der Demokratie, womöglich eine Rolle? Gibt Ihnen das vielleicht eine besondere Glaubwürdigkeit, Authentizität, weil Sie sind einer von uns?
Ja gut, das mögen andere beurteilen, aber ich stehe natürlich in der Materie. Ich kenne den ganzen Hintergrund. Ich weiß auch nicht alle Entwicklungen. Also wenn ich jetzt bestimmte Bücher über die Entwicklungen vor 1989 und 89 lese, dann lerne ich selber auch noch dazu, weil ich nur einer von vielen bin, der das erlebt habe. Aber ich kann meine eigenen Erfahrungen mit einbringen und verstehe eben auch manches, was unter dem Begriff Ostbewusstsein jetzt erfasst wird.
Sprechen wir kurz über diese persönlichen Erfahrungen. Also Sie sind 1951 in Halle an der Saale geboren, haben also noch 38 Jahre lang die DDR miterlebt. In der Rückschau von heute, was war das für ein Leben, dieses Katholischsein unter den Bedingungen des real existierenden Sozialismus?
Das ist natürlich ein komplexes und kompliziertes Thema. Das kann man nicht in ein paar Sätzen abhandeln. Das hat verschiedene Facetten. Also einmal ging es uns als katholische Kirche in der DDR besser als allen anderen katholischen Kirchen im anderen Ostblock. Das hing mit der besonderen Situation zusammen. Wir waren gewissermaßen auch die DDR das Aushängeschild nach Westeuropa hin. Und da sollte manches besser aussehen. Wir hatten aber eben aus der Vergangenheit heraus auch manche Möglichkeiten, die bewahrt worden sind. Also es gab zum Beispiel katholische Krankenhäuser, es gab ein Priesterseminar, das war nicht anerkannt, aber geduldet. Wir hatten einen Benno-Verlag in Leipzig, der also auch Literatur gedruckt hat. Wir hatten Kirchenzeitungen, Kindertagesstätten, damals hieß es Kindergärten, Kinderheime. Aber die Beschränkungen waren schon deutlich. Also beispielsweise bei den Kinderheimen war es so, dass die Jugendämter uns irgendwann einmal keine Kinder mehr zugewiesen haben. Und dann konnten wir nur noch, was heißt nur noch, für behinderte Kinder da sein. Das war dann unsere spezielle und gute Aufgabe. Aber das machte deutlich, Behinderte spielen für den Staat keine Rolle, aus denen kann man keine bewussten sozialistischen Bürger machen. Aber die Diskriminierung von Religion, von Kirche, von Christentum, die geschah auf allen Ebenen, in der Schule, an den Hochschulen und auch in Nachbarschaften. Viele konnten eben kein Abitur machen, viele konnten kein Studium absolvieren und kam auch nicht in leitende Funktionen. Und es gab also auch immer wieder Übergriffe des Staates, aber in der letzten Phase war die DDR letztendlich käuflich geworden. Wir konnten auf einmal gegen Westgeld Kirchen bauen, was Jahre, Jahrzehnte nicht möglich gewesen war. Also man muss da auch unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Phasen, den Regionen und dann eben auch zwischen den einzelnen Menschen, wie die das System umgesetzt haben oder auch nicht.
Die Kirchen haben ja eine sehr wichtige Rolle gespielt für das Ende des DDR-Staates, das friedliche Ende. Erwächst Ihnen in der aktuellen Situation daraus vielleicht auch eine besondere Verantwortung?
Auf jeden Fall sind wir als Kirchen, das merken wir, deutlich herausgefordert, auf diese Situation zu reagieren. Und das Erstaunliche war ja nach 1989, wie viele Christen auf einmal politisch sich engagiert haben und überproportional zu ihrem Anteil an der Gesellschaft in den Parlamenten und in den Kommunen auf einmal vertreten waren. Und das ruft uns zu einer besonderen Verantwortung.
Sie sagen ja, dass die Kirchen damals zu DDR-Zeiten gern mal lächerlich gemacht wurden, dass dieses lächerlich gemacht werden aber jetzt durch die AfD nochmal eine andere Intensität bekommen hat. Also noch schlimmer ist, höre ich daraus, als damals. Vielleicht können Sie das nochmal erklären. Was ist der Unterschied? Was ist heute so besonders erschreckend?
Ja, das ist eine andere Weise. Damals war klar, dass Partei und Staat aufgrund der marxistisch-leninistischen Ideologie jegliche Religion bekämpfen wollten und bekämpft haben. Und jetzt ist das Makabere, dass die AfD angeblich meint, sie sei christlicher als alle Parteien und als die Kirchen selbst und uns das Christsein abspricht. Das ist also schon sehr, sehr sonderbar.
Wenn Sie Stellung beziehen zu politischen Entwicklungen, die Ihnen Sorgen machen, dann kommt natürlich immer sofort, und das bedient dann die AfD auch regelmäßig, die alte Grundsatzfrage auf, wie politisch darf, wie politisch soll, wie politisch muss die Kirche sein. Was sagen Sie?
Das Evangelium ist nicht unpolitisch, weil es betrifft den Menschen in all seinen Dimensionen und das menschliche Zusammenleben. Von daher muss Kirche politisch sein. Und wenn man durch die Jahrhunderte durchguckt, war sie es auch auf unterschiedliche Weise. Entweder sie hat sich herrschenden Systemen angepasst oder diese Systeme selbst mitgestaltet oder aber sie hat auch Kritik geübt. Und ist in der heutigen Zeit eben, das war auch übrigens zu DDR-Zeiten der Fall. Da gibt es also dicke Bände der Dokumentation, was auch die DDR-Bischöfe an Briefen geschrieben haben, an öffentlichen Hirtenbriefen, was Entwicklung des Staates betrifft und des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Also von daher müssen wir uns einmischen, aber es geht nicht unbedingt ums konkrete Tagesgeschäft. Dafür gibt es Experten, legitimierte Verantwortungsträger, sondern es geht um die grundsätzlichen Werte, wenn die in Frage gestellt sind. Und das sind gewissermaßen zusammengefasst die Prinzipien der katholischen Soziallehre, das heißt also einmal die unveräußerliche Menschenwürde eines jeden und einer jeden. Das sind die Prinzipien der Subsidiarität, Hilfe zur Selbsthilfe, der Solidarität. Und das ist der Einsatz fürs Gemeinwohl. Und das ist zutiefst im Evangelium verankert, dass wir uns da engagieren, wenn das in Gefahr gerät.
Das machen Sie auch, obwohl Sie eben eine sehr kleine Kirche in Sachsen-Anhalt sind, 3%. Und Sie haben da den Begriff der schöpferischen Minderheit geprägt. Was genau bedeutet das für Sie? Worin besteht das schöpferische Wirken?
Ja, einmal, wenn man so wenige sind, dann kann man ja auch zu einer geschlossenen Gruppe, zu einer Sekte werden, sich zurückziehen und den eigenen Bestand bewahren. Das wollen wir nicht, entspricht auch nicht dem Kirchenbild, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Wir wollen eine schöpferische Minderheit sein, uns einbringen mit unseren christlichen Vorstellungen in die Gesellschaft und wir tun das in guter ökumenischer Gemeinsamkeit mit den evangelischen und anderen Christen zusammen. Und in Kooperation mit anderen Partnern in der Gesellschaft. Es gibt also auch in der nichtkirchlichen Gesellschaft Menschen, die unsere Ideale, die unsere Werte teilen und mit denen wir bei verschiedenen Projekten zusammenarbeiten können. Die bei uns oder wir bei denen. Das meinen wir also damit. Und ich habe immer zwei schöne Bilder, die das noch verdeutlichen. Karana hat mal gesagt, Kirche ist kein Ofen, der sich selber wärmt. Und der evangelische Theologe Zahnt, Kirche ist keine Thermoskanne, nach innen warm und nach außen kalt. Wir haben also eine Verantwortung für die Welt. Und wenn ich das natürlich noch konkretisieren kann, wie zeigt sich das? Mein Vorgänger hat beispielsweise den Mut gehabt, 6 Schulen zu errichten nach 1990, damit, die sehr begehrt sind. Und damit tragen wir auch zur Bildung in diesem Land mit bei. Wir haben viele sozialkaritative Einrichtungen. Wir haben eben auch die Kindertagesstätten oder als größere Aktionen bistumsweit haben wir einmal das Netzwerk Leben, eine Stiftung, wo es also um neugeborene Menschen in schwierigen Situationen geht oder Kinder, die noch nicht das Leben der Welt erblickt haben. Oder wir haben die Partnerschaftsaktion Ost. Das war damals so die Vorstellung, der Westen hat uns lange geholfen, jetzt sind wir auch zuständig für Osteuropa. Und ich habe im Jahr 2014 die Flüchtlingsaktion oder Flüchtlingshilfe Sachsen-Anhalt gegründet. Das heißt also, wir sehen als schöpferische Minderheit, wo wir also uns als Christen auch tatsächlich einbringen können.
Und als solche haben Sie sich jetzt auch eingebracht vor der Landtagswahl, nämlich mit der Initiative Bewusst wählen. Wie können wir uns das vorstellen? Was passiert da genau?
Wir haben zunächst eine Landespressekonferenz veranstaltet im Landtag. Damit sind wir also gleich in die Öffentlichkeit gegangen, waren auch von verschiedenen Medienanstalten vertreten. Das Thema hat sich verbreitet in der Bundesrepublik und darüber hinaus. Es wird wahrgenommen und das ist vielfältig. Das heißt also, es gibt Fahnen, die daran erinnern. Es gibt Flyer, es gibt Anregungen für Gespräche. Die KEB ist mit einbezogen. Wir haben uns überhaupt im katholischen Bereich vernetzt, also auch mit unserer Schulstiftung, mit dem Caritasverband. Dann erwähnte ich eben schon die katholische Erwachsenenbildung und. Und versuchen, dieses Thema also bewusst zu machen und zu multiplizieren, dass also in den Gemeinden das auch aufgegriffen wird, in unseren Einrichtungen, die wir haben. Und ich bekomme so viel Resonanz, dass ich merke, es hat gezündet und da ist etwas in Bewegung geraten.
Gewundert hat mich, ehrlich gesagt, dass Sie sich nicht mit der evangelischen Kirche zusammengeschlossen haben. Dann wären Sie immerhin schon mal 13,1% und in anderen Bundesländern ist das oft ökumenisch. Warum hier katholisch?
Wir haben ein ausgesprochen gutes ökumenisches Verhältnis. Wir sprechen auch über all diese Themen schon lange miteinander. Aber es sind manchmal so bestimmte Entwicklungen, wo die einen schon mal da in der Weise unterwegs sind und die anderen schon mal in der Weise. Und jedes hat so sein eigenes Profil. Und wir wissen voneinander, wir verweisen auch aufeinander. Es ist also kein Gegeneinander, sondern eher ein Miteinander. Die evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat also das Thema gewählt. Nochmal schneiden. Also die evangelische Kirche hat das Thema gewählt, Herz statt Hetze. Und wir haben noch die evangelische Kirche in Anhalt. Das ist die kleinste von allen, mit Dessau als Sitz. Und die haben so, die Kirche bleibt im Dorf. Weil das also etwas Entscheidendes ist in der ländlichen Gegend. Wer ist da noch präsent? Und da ist es eben die Kirche, die da eine Bedeutung hat und dafür sollte man sich einsetzen.
Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie haben das Gefühl, da kommt wirklich was zurück. Sie sehen da eine Resonanz. Was für Leute erreichen Sie da oder wollen Sie erreichen? Die Katholiken, die Christen, darüber hinaus? An wen geht das?
Also es richtet sich zunächst einmal natürlich auch an die Mitglieder unserer Gemeinden und die Mitarbeitenden in unseren Einrichtungen. Denn darunter ist ja ein Großteil nicht katholisch und auch nicht unbedingt evangelisch. Das heißt, ihnen soll auch bewusst gemacht werden, was da auf uns zukommt. Denn es betrifft also auch unsere kirchlichen Einrichtungen ja. Und darüber hinaus, und das merke ich eben, dass also in der Gesellschaft durchaus dann Reaktionen kommen, man nimmt das wahr und es richtet sich also auch an die Bevölkerung insgesamt, an, würde ich sagen, alle Menschen guten Willens. Und da muss man das ganz nüchtern sehen. AfD-Wähler, die bewusst dazu stehen, werden sich davon nicht beeindrucken lassen. Aber diejenigen, die also anderer Meinung sind, die werden dadurch bestärkt. Mancher dankt mir für die klaren Worte und gibt das dann weiter. Beziehungsweise wir erreichen vielleicht evangelisch wie katholisch auch manche, die noch schwanken und nicht so richtig wissen und dass deren Gewissen vielleicht noch davon auch ein bisschen beeinflusst wird.
Wenn wirklich um die 40% der Leute darüber nachdenken, die AfD zu wählen, dann heißt das ja auch, dass in den Gemeinden eben diese Leute sein müssen. Sagen die das offen oder halten die sich eher bedeckt? Kommen sie da ins Gespräch?
Also wenn ich unterwegs bin, so bei Visitationen, habe ich das Thema in der letzten Zeit ja auch immer wieder angeschnitten. Die, mit denen ich zusammenkomme, die sind auch dieser Meinung, wie ich sie also vertrete. Mit den anderen gibt es kaum einen Kontakt. Und das ist vielleicht auch noch ein Problem, was ich gehört habe. Es geht ja durch die Familien, durch Freundeskreise, durch Nachbarschaften hindurch, die Meinungsverschiedenheiten. Und um jetzt den Zusammenhalt nicht zu gefährden, sprechen viele nicht mehr darüber. Das Thema wird dann ausgeklammert. Und so eine Erfahrung mache ich eben auch, wenn Sie jetzt katholische Christen fragen würden, die kennen kaum jemanden, der offen darüber redet. Das Einzige ist, ich bekomme manchmal Mails von AfD-Sympathisanten oder AfD-Wählern und entweder anonym, pseudonym oder mit Klarnamen. Da versuche ich bei manchen jedenfalls, wo die einigermaßen sachlich noch sind, zu entgegnen, zu antworten, manchmal auch sehr ausführlich. Aber die Reaktionen, die dann kommen, zeigen mir, dass da bei vielen kaum etwas zu bewegen ist.
Das heißt ja immer so schön, wir müssen die AfD inhaltlich stellen. Aber das ist natürlich die Frage, wie geht das überhaupt, wenn sich eben offenbar so viele da auch nach einfachen Antworten, schwarz-weiß, ja oder nein, und nach so starken Männern sehen. Was tun, wenn man mit Argumenten wirklich gar nicht weiterkommt?
Ja, das ist das große Problem, dass es eben weitgehend von Stimmung abhängt und Argumente da nicht zielen. Und wenn ich noch ein paar Wahlmottos auf Plakaten nennen kann, die machen das deutlich. Also ein riesengroßes Plakat hat die Unterschrift, er hat einen Plan. So, was will man da mit Argumenten sagen? Ich werde da eher an die Olsen-Bande erinnert. Eugen Olsen hatte auch immer einen Plan, der landete im Gefängnis. Oder aber alles ist möglich. Und jetzt habe ich noch ein Neues gesehen, alles wird gut. Also da werden paradiesische Verhältnisse versprochen, als ob es keinerlei Probleme gibt, die man eventuell auch gar nicht lösen kann. Und wie will man also dagegen antworten? Wir können nur unsere Position immer wieder deutlich machen, Schwachstellen verdeutlichen und eben auch klar machen, wo es um Menschenfeindlichkeit geht.
Der Spitzenkandidat der AfD, Ulrich Siegmund, der war ursprünglich katholisch, ist aber vor längerer Zeit schon ausgetreten. Und der hatte Sie vor Jahren, als er noch katholisch war, um ein Gespräch von Katholik zu Katholik gebeten. Wie haben Sie ihn da erlebt? Was ist das für ein Typ?
Ja, das war damals hier auch in der Büroetage. Ich nehme mal an, so 2015, 16 wird das gewesen sein, als also der große Flüchtlings Andrang gerade war. Und damals war die AfD noch dabei, ihr Grundsatzprogramm überhaupt erst zu entwickeln. Ich kann mich nicht mehr an Details erinnern, aber ich glaube, es ging damals natürlich um die Flüchtlingsfrage, wie die Kirche darauf reagiert und eingestellt ist und wie er das sieht. Ich weiß nur, dass unsere Positionen schon damals nicht verträglich waren. Und wie er damals gewirkt hat, das kann ich nicht mehr so sagen. Heutzutage, wenn ich in die Medien gucke oder mal so Beiträge jetzt des Fernsehens sehe über die Bürgerdialoge und wie er so auftritt, dann wird er als smarter Schwiegermuttertyp beschrieben. Er ist das freundliche Gesicht der AfD, er strahlt, er lobt die Leute und er versucht über Attraktivität also da etwas zu erreichen.
Nicht so freundlich kommt ja der schon zitierte Hans-Thomas Tillschneider daher, auch einer der wichtigen Köpfe in Sachsen-Anhalt der AfD. Der ist wirklich besonders radikal, haben Sie schon gesagt. Mal ganz kurz auf den Punkt, was ist das für einer?
Er ist 1978 geboren, übrigens Sigmund ist 1990 geboren und ich habe ihn sehr wahrscheinlich gefilmt. Aber eben Tillschneider 1978 geboren in Rumänien. Er ist also ein Rumäniendeutscher eigentlich mit Migrationshintergrund. Aber die Nationalsozialisten haben damals von diesen Deutschen, von den Nationaldeutschen, den Volksdeutschen gesprochen. Und das ist so eine eigene Mentalität. Die haben wahrscheinlich noch Vorstellungen vom Deutschsein aus den letzten zwei Jahrhunderten. Ja, er ist dann nach Baden-Württemberg gezogen. Wann, weiß ich nicht, steht auch nicht bei Wikipedia. Hat promoviert und sich habilitiert über den Islam. Er gilt als einer der größten Islamhasser. Und er wird von den Medien eben als rechtsextremistischer Weltanschauungsfundamentalist bezeichnet und tritt entsprechend also auch aggressiv auf, ist sicherlich intellektuell versiert, aber eben in dieser Weise.
Sie nehmen ja jetzt in Ihrer Kritik wirklich kein Blatt vor den Mund. Und müssen Sie da nicht, wenn die AfD jetzt wirklich ans Ruder kommen sollte, doch ziemlich Sorgen haben, dass die auch gegen Sie persönlich vorgehen könnten?
Wir leben in einem Rechtsstaat, keinem Schurkenstaat. Und ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt. Und Sachsen-Anhalt ist eben ein Bundesland unter anderem und die Bundesrepublik ist der weitere Rahmen.
Ich stelle mir jetzt vor, dass es ziemlich viel Kraft und Mut kostet, sich in so einer schwierigen Situation immer klar und pointiert zu positionieren, so wie Sie das ja machen. Wo nehmen Sie die her, die Kraft und den Mut?
Das weiß ich auch nicht so ganz. Auf jeden Fall habe ich es zu DDR-Zeiten eigentlich gelernt, bewusst oder unbewusst, Haltung zu zeigen und das zu vertreten, wovon ich überzeugt bin.
Jetzt werden Sie im November 75 Jahre alt. Wie das so üblich ist, haben Sie dem Papst Ihren Rücktritt angeboten. Was ist das für ein Gefühl, diese Lebensphase in einem so fragilen Moment der Geschichte abzuschließen?
Ja, ich verstehe mich nicht als Flüchtling jetzt, der vor den Problemen flieht, sondern es ist eine lange Zeit, in der ich Bischof bin. Ich habe immer schon gesagt, mit sich ständig steigender Intensität. Ich war ja seit 1999 Weihbischof für 5 Jahre, dann ein Jahr Diözesanadministrator und inzwischen nun 21 Jahre amtierender Bischof hier in Magdeburg und habe enorm viel erlebt und es galt viel zu gestalten, viel zu entscheiden und irgendwann, ja, kommt eben auch die Zeit, wo man dann auch mal die Verantwortung abgeben sollte und müsste. Und gut, zwischendurch gab es ja noch den synodalen Weg, wo man also auch eine Begrenzung der Amtszeit von Bischöfen mal mit in den Blick hatte, um deren Macht auch ein wenig einzugrenzen. Irgendwann gab es, glaube ich, mal die Vorstellung von 7 Jahren. Ich habe jetzt 3x7 Jahre, also ich glaube, das ist dann auch genug und dass andere dann die Verantwortung übernehmen können.
Haben Sie schon Pläne für die Zeit danach?
Ich habe inzwischen noch so viel zu tun und so viele Herausforderungen bis dahin, dass ich keine Muße habe, mir zu überlegen, was ich dann mache. Auf jeden Fall habe ich zunächst nicht vor, ein Buch zu schreiben. Ich habe viele Texte in den letzten Jahren und Jahrzehnten geprägt und möchte das nicht. Aber ich sehne mich danach, ein wenig vom Druck frei zu kommen, ein wenig mehr Ruhe zu haben. Beziehungen bzw. Kontakte wieder aufleben zu lassen, was also ein Stiefkind in den letzten Jahren und Jahrzehnten war. Vielleicht auch ein bisschen zu reisen. Und es hat sich herumgesprochen, dass es in meinem Haushalt einen kleinen Hund gibt. Und mit dem könnte ich dann ergiebiger auch Spaziergänge machen.
Am 6. September, dem Tag der Landtagswahl, da laden Sie zur Bistumswallfahrt ins Kloster, ans Kloster Hüßburg ein, unter dem Motto, du sollst ein Segen sein. Ist das Zufall oder bewusst gewählt, dass diese Daten zusammenfallen?
Es könnte ein Symbol werden, aber es ist nicht bewusst gewählt, sondern hat den Hintergrund, dass wir unsere große Bistumswallfahrt immer am 1. September-Wochenende haben. Früher, in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, waren die Landtagswahlen immer im Juni. Das ist also auch ungewöhnlich, dass die auf Anfang September verlegt worden ist. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir die Wallfahrt doch an dem Tag, rufen aber die Leute auf, entsprechend vorher Briefwahl zu tätigen oder am selben Tag noch vorher oder nachher ihre Pflicht als Wähler zu erfüllen. Und wir beten kräftig an dem Tag dafür. Und wir freuen uns auch, das ist bei unseren Wallfahrten so, dass immer auch einige Bischöfe aus anderen Bistümern, mit denen wir Kontakte haben, kommen. Und dieses Mal wird auch der Erzbischof von Paderborn, unser Metropolit, also mit dabei sein. Es wird ein Bischof von Königgrätz, also in Tschechien, dabei sein. Zwei Bischöfe aus Litauen und ein Bischof aus Frankreich, aus Châlons in der Champagne, mit denen wir also gute Kontakte haben. Es wird also gewissermaßen auch ein Weltkirchenereignis.
Kommen wir nochmal auf Ihren Wahlspruch als Bischof zurück. Wachet und betet. Wofür beten Sie, wenn Sie an die anstehende Landtagswahl und die Zukunft Ihres Bundeslandes denken?
Dass der Kelch möglichst an uns vorübergeht, beziehungsweise Sachsen-Anhalt tolerant, menschenfreundlich und weltoffen bleibt.
Bischof Feige, zum Schluss noch die Frage, die wir hier bei Himmelklar allen unseren Gästen stellen. Was gibt Ihnen Hoffnung?
Das sind mehrere Dinge. Zum einen, ich bin ja auch viel historisch unterwegs gewesen, Geschichte ist nicht gesetzmäßig, sondern die Zukunft ist immer offen. Es kann alles immer noch ganz anders kommen als geplant, gedacht oder befürchtet. Das ist ein Ansatzpunkt für mich. Dann aber eben auch die Erinnerung kann Hoffnung bringen. Die Erinnerung an das eigene Leben, an wie man Krisen bewältigt hat, selbst oder auch die Generationen vor uns. Ich denke da an meine Eltern als Kriegsgeneration. Wie haben die ihr Leben gestaltet und sind durch Konflikte und Krisen wieder gekommen? Das macht Mut. Es ist also möglich, so etwas zu bewältigen. Und letztendlich, wenn man in die Heilige Schrift schaut, da sind viele solcher Geschichten. Man kann sagen, die Bibel ist eine ganze Sammlung von Geschichten über Unheil und Heil und verbreitet Hoffnung. Und letztendlich ist es die Auferstehung Jesu Christi, die zeigt, dass die Zukunft offen ist auf ein gutes Ziel hin. Und von daher würde ich mal sagen, so als kleines Bild, Christen sollten Stehaufmännchen sein, sich nicht niederdrücken lassen, sondern auch immer wieder aus ihrem Glauben heraus aufrichten.
Gerhard Feige sagt, dass der Bischof von Magdeburg, heute zu Gast bei Himmelklar, dem katholischen Podcast. Vielen Dank, Bischof Feige, dass Sie so offen mit uns gesprochen haben und Ihre Gedanken mit uns geteilt haben.
Gerne.
Und bei allen, die zugehört haben, bedanke ich mich auch. Wenn euch diese Folge gefallen und interessiert hat, teilt sie gerne, empfehlt uns weiter und seid gerne bald wieder mit dabei. Ich bin Hilde Reginiter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Was hat die Kirche uns heute noch zu sagen? Viel Wichtiges und Banales, Trauriges und Lustiges. Wir reden mit den Menschen, die im Mittelpunkt kirchlichen Geschehens stehen, im Podcast Himmelklar. Himmelklar, der katholische Podcast, gibt's überall, wo es Podcasts gibt, auf domradio.de und jetzt im Domradio-Hörfunkprogramm.